Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 19. April 2025, gleich dem 30. Farvardin, 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Senderei So wird gesagt. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Moral, islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei. So wird gesagt. Bleiben Sie dran.
Gesagt. Cardona, der König der Affen, war alt geworden und einer seiner ehrgeizigen jungen Untertanen träumte davon, an seine Stelle zu treten. Letzterer stürmte schließlich mit einem mächtigen Heer den königlichen Palast und Cardona rettete sich vor der Mordlust des neuen Königs in ein waldreiches Küstengebiet. Cardona saß auf einem Feigenbaum und dachte bekümmert, was für eine Welt. Mal bist du ganz oben und mal ganz unten. In meinem Alter muss ich nun ganz alleine auf diesem Baum leben. Doch Cardona gewöhnte sich mit der Zeit an diesen Zustand. Eines Tages pflückte er wieder Feigen vom Baum, als eine der Früchte ins Wasser hinunterfiel. Ein Schildkröterich am Ufer fischte sich die Feige und fraß sie genüsslich auf. Cardona, dem es Spaß gemacht hatte, die Feige ins Wasser plumpsen zu hören, begann weitere Feigen ins Wasser fallen zu lassen. Der Schildkröterich hatte auch sein Vergnügen darin und verspeiste sie alle. Er dachte, jemand wirft mir Feigen herab. Deshalb rief er dankbar zu der dichten Baumkrone hinauf, »Guter Freund, der nicht zu sehen ist, wer du auch bist, ich danke dir. Die Früchte, die du mir herabwirfst, sind wirklich köstlich.« Da schaute Cardona nach unten und erblickte erst jetzt das Kriechtier. Er grüßte, »Oh, ich freue mich, dich zu sehen. Lass mich zu dir herunterzukommen.« Flink stieg er vom Baum herab und begrüßte den Schildkröterich. Als dieser fragte, was er hier mache, erzählte Cardona seine Geschichte. Bald waren die beiden so gute Freunde, als würden sie sich schon seit Jahren kennen. Der Schildkröterich hatte über seine neue Freundschaft ganz vergessen, dass seine Frauenkinder schon mehrere Tage auf ihn warten. Seine Frau war in großer Sorge geraten. Sie wusste nicht, was ihrem Mann passiert war und wartete vergeblich auf seine Rückkehr. Einige Tage später fragte eine Nachbarin, warum sie so traurig sei. Da schüttete sie ihr Herz aus. »Ich weiß nicht, wo mein Mann geblieben ist. Ich weiß nicht, wo ich nach ihm suchen soll.« Da sagte die Schildkröte aus der Nachbarschaft, »Aber ich weiß, wo er ist.« Und dann berichtete sie, »Vor ein paar Tagen habe ich ihn an der Küste mit einem Affen zusammensitzen sehen. Sie unterhielten sich angeregt. Ich glaube, dein Mann hat einen neuen Freund gefunden und ist deshalb nicht nach Hause zurückgekommen.« Da klagte die Schildkröte, »Ein Affe ist eben wichtiger als ich und die Kinder.« Dann begann sie zu weinen. Doch die Nachbarin tröstete sie und sagte, »Weinen nützt nichts. Lass uns lieber eine Lösung finden.« Und dann schlug sie vor, am besten ist es, den Affen zu töten, damit dein Mann wieder nach Hause zurückkehrt. »Ich habe eine Idee. Du brauchst dich nur krank zu stellen. Den Rest werde ich besorgen.« Die Nachbarin der Schildkröte verabschiedete sich und machte sich auf den Weg zur Küste. Der Schildkröterich war überrascht, als er sie erblickte. Sie aber sagte, »Du bist wirklich gefühl- und gedankenlos. Seit einigen Tagen bist du aus dem Haus und kommst nicht auf die Idee, dass deine Familie dich braucht.« Da gab der Schildkröterich zu, »Du hast recht, ich habe meine Familie völlig vergessen. Was ist denn passiert?« »Die Schildkröte, deine Frau ist krank und ruft ständig nach dir.« Da geriet der Schildkröterich in Sorge und rief, »Gott möge mir verzeihen.« Er verabschiedete sich von dem Affen, »Ich muss gehen, aber ich verspreche dir, wiederzukommen.« Cardona sagte, »Es tut mir leid, dass deine Frau krank ist. Wenn ich helfen kann, sag mir Bescheid.« Da bedankte sich der Schildkröterich und eilte nach Hause.
Diese Geschichte aus Kelilo Demne werden wir beim nächsten Mal fortsetzen. Nun zu dem Sprichwort dieser Woche. Es lautet auf Farsi, agar man manam, pasku kaduy gardanam. Es ist schon lange her, da gab es einen Mann, der hatte sich auf den Weg in eine fremde Stadt gemacht. Er war ein ziemlich unerfahrener und einfältiger Mensch. Unterwegs schmiedete er allerlei Pläne und überlegte, was er sich in der fremden Stadt alles ansehen und was er alles kaufen würde. Plötzlich kam er zu sich und schalt sich. »Was soll das eigentlich?« »Es kann sein, dass ich mich in dieser Stadt verirre und aus den Augen verliere. Was mache ich dann?« Und nun begann er darüber nachzudenken, wie er verhüten kann, dass er sich in der Stadt selber aus den Augen verliert. Da erblickte er plötzlich einen Mann. Der hatte seinen Esel mit Kürbissen beladen und bot diese zum Verkauf an. Er grüßte ihn und sagte dann, »Ich möchte einen hübschen Kürbis.« Der Kürbisverkäufer sagte, Von Schlangenkürbissen habe ich gehört, aber von hübschen Kürbissen noch nicht. Da sagte sein Kunde, das liegt daran, dass du nicht weißt, wofür ich den Kürbis brauche. Da ergriff der Kürbisverkäufer einen der Kürbisse und sagte, hier, so einen hübschen Kürbis wie diesen findest du nirgendwo auf der Welt. Der Mann kaufte sich den Kürbis. Dann band er ihn sich mit einer Schnur um den Hals, ging weiter und sagte erfreut bei sich, wie gut, nun habe ich auch ein Kennzeichen und kann mich wiederfinden, wo ich auch immer verloren gehe. So marschierte er weiter, bis er Stunden später müde in der Stadt ankam. Er durchstreifte die Stadt und kaufte etwas zu essen. Dann suchte er nach einem Plätzchen zum Schlafen. Mit dem Kürbis um den Hals überkam ihn im Schatten eines Baumes der Schlaf. Bald darauf kam ein Schalk vorbei und sah den Mann in tiefem Schlaf versunken mit dem umgebundenen Kürbis. Da wollte er sich einen Scherz erlauben. Er trennte die Schnur um den Hals des Schlafenden durch, nahm sich den Kürbis und hängte ihn sich selber um. Dann legte er sich ein Stückchen weiter ebenso in den Schatten des Baumes, um ein Nickerchen zu machen. Der Fremde wachte schließlich aus seinem tiefen Schlaf auf. Verwirrt schaute er einige Zeit um sich. Dann griff er sich an den Hals und bemerkte, dass der Kürbis nicht mehr da ist. Er bemerkte daraufhin auch den Mann, der unter dem gleichen Baum schlief und dem der Kürbis um den Hals hing. Da weckte er ihn aufgeregt. Der andere machte die Augen auf. »Ja, was ist denn los? Warum hast du mich aufgeweckt?« Da sagte der Fremde, »Sag mir, was macht dieser Kürbis nun bei dir?« Der Mann sagte, dieser Kürbis war doch schon immer bei mir. »Was?« schrie der andere verwirrt. »Das kann doch nicht sein. Wieso denn nicht?« meinte der Schalk. Da sagte der Mann, »Agar man manam pasku kaduy gardanam. Wenn ich bin, wo ist denn der Kürbis um meinen Hals? Und wenn du ich bist, wer bin ich dann?« Das Sprichwort, wenn ich bin, wo ist dann der Kürbis um meinen Hals, verwendet man auf jemanden, der sich einfältig handelt und nicht richtig nachdenkt. Dann sagt man also, agar man manam pasku kaduye gardanam.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Sorang mit dem Titel Mojdeye Vasl. Das heißt, die frohe Botschaft des Zusammenkunftes. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Im letzten Beitrag haben wir bereits über Entdeckungen und Erfindungen der muslimischen Gelehrten auf dem Gebiet der Mechanik gesprochen und sagten, dass sie insbesondere Jazari, der Welt des Islams und der Wissenschaft sehr wichtige Werke über die Mechanik überreichten. Diese Gelehrten erfanden verschiedene Wasseruhren, Hebevorrichtungen zum Wasserschöpfen aus tiefen Brunnen und weitere Apparaturen. Im 3. Jahrhundert nach der Hijra, 9. Jahrhundert nach Christus, erfuhr die Wissenschaft der Mechanik einen neuen Aufschwung in der islamischen Welt und erreichte im 7. Jahrhundert nach der Hijra, 13. Jahrhundert nach Christus, ihren Höhepunkt. Die Muslime konstruierten viele mechanische Geräte. Mit denen ihnen zur Verfügung stehenden Rohstoffen stellten sie benötigten Teile her und formten sie. Die Materialien, die sie benutzten, waren Metalle, die üblichen Legierungen, Gold, Silber, Holz, Glas, Leder sowie Hanf, Baumwoll oder Seitenschränke und weiteres. Aber am meisten verwenden die muslimischen Gelehrten Holz und Blattkupfer. Das Blattkupfer wurde für Rohren sowie hängende und bewegliche Teile verwendet. Die Muslime stellten Draht entweder aus Kupfer oder manchmal auch aus Eisen her. Mit diesem Draht fertigten sie Ketten an. Zahnräder und große Flaschenzüge waren aus Holz oder Kupfer. Ein Problem, mit dem sich die Muslime insbesondere in den Zentralgebieten der islamischen Zivilisation auseinandersetzen mussten, waren Wassermangel und Dürre. In einigen Ländern wurde durch Herstellung einer flachen Neigung das Wasser über eine längere Strecke aus der Tiefe an die Oberfläche gelenkt. Aber in anderen Gebieten war es nicht so einfach, Grundwasser an die Oberfläche zu holen. Leute wie Jazari und Banu Musa, die Familie des Musa Bani Shakir, haben verschiedene Schöpfkonstruktionen entwickelt. Sie wurden Brunnenräder genannt. In einigen Gebieten mit muslimischer Bevölkerung werden diese Naura heute noch verwendet. Banu Musa gehörten zu den ersten Gelehrten der Mechanik, die dieser Wissenschaft in der islamischen Welt Auftrieb gaben. Das Buch Al-Hayal der Banu Musa beschreibt 100 mechanische Vorrichtungen, welche automatisch unter Nutzung mechanischer Kräfte arbeiteten. Zum Beispiel bauten die Banu Musa Springbrunnen, deren Fontänen sich der Reihe nach änderten. Sie erfahren auch eine Lampe, deren Flamme sich von selber einstellte. Unter ihren Erfindungen ist auch eine Art mechanische Schaufel zur Ausgrabung an Flussbetten und am Meeresboden und der Entwurf einer Art Entlüfter für den Abgang von schmutziger Luft aus Brunnenlöchern vorzufinden. Sie erfanden verschiedene Hebelvorrichtungen, Zahnräder, Kurbelwellen und Kegelhähne. Die Gebrüder Banu Musa haben als erste 500 Jahre vor den Europäern die Kurbelwelle in mechanischen Geräten angewandt. Zu ihren weiteren Erfindungen gehört die Herstellung von Uhren, die mit Wasserdruck arbeiteten. Diese dienten später als Modell für Uhren, die in den Kirchentürmen und auf den großen Plätzen in europäischen Ländern gebaut wurden und zu bestimmten Uhrzeiten eine Melodie abspielten. Es hat noch weitere muslimische Gelehrte gegeben, die zur Mechanik beitrugen. Abu'l-Fath Khazani war Astronom und Physiker und ebenso in der Mechanik bewandert. Er ist ein berühmtes Gesicht der islamischen Zivilisation. Khazani hat in Anlehnung an Ibn Hisam und Biruni bei seinen Forschungen in der Mechanik große Fortschritte gemacht. Er war ein entscheidender Meister für Geräte zur Messung des Gewichts von Körpern. Sein bekanntes Buch Mizanul Hikmah ist eines der bedeutendsten Werke über die Mechanik. Zunächst führt er in diesem Buch die Ansichten von Razi, Biruni und Khayyam an. Dieses Werk enthält die Beschreibung von vielen verschiedenen Geräten wie Zeitmesser, Hebevorrichtungen, Wagen, Geräte zur Messung der Dichte und so weiter. Der Italiener Aldo Mieli hat die spezifischen Gewichte, welche Biruni und Khazani in ihren Tabellen angegeben haben, mit den modernen Messungen verglichen und sie als präzise bezeichnet. Khazani hat detailliert auf die Wirkung von Luftdruck auf das Gewicht von Körpern hingewiesen und in dieser Beziehung war er einige Jahrhunderte Torricelli, Pascal und Boyle voraus.
Abu Ali Hassan ibn Hisam Basri, bekannt als Ibn Hisam, war ein großer Mathematiker und Physiker und besonders in der Optik bewandert. Er hat im 4. Jahrhundert nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, gelebt und kostbare Werke über die Physik und Mechanik hinterlassen. Ibn Hisam wird in den mittellateinischen Werken als Al-Hazen angeführt. Ibn Hisam muss als Pionier auf dem Gebiet der Experimentalwissenschaften betrachtet werden, denn er hat seine wissenschaftlichen Theorien insbesondere in der Optik aufgrund wissenschaftlicher Experimente gewonnen. Ibn Hisam oder Al-Hazen hat das Grundwissen der Optik verbreitet und sie zu einer ordentlichen Wissenschaft gemacht. Er war wie Euklid in der Physik sowohl Theoretiker als auch jemand, der Experimente durchführte, zum Beispiel zur Feststellung der Eigenschaften des Schattens, einer Dunkelkammer und der Anwendung von Linsen hat er viele Versuche durchgeführt. Außerdem hat er interessante Untersuchungen über die Gesetze der Lichtreflexion vorgenommen. Bei Versuchen setzte er sich mit der Lichtbrechung bei gläsernen Zylindern und Kugeln auseinander. Er versuchte, die Vergrößerung durch flache und gewölbte Linsen zu messen und hat viele Bücher verfasst. Die muslimischen und europäischen Forscher haben vor einem Jahrhundert begonnen, einige seiner Abhandlungen und Werke zu übersetzen und herauszugeben. Die Übersetzung des Buches Kitabul Manazir von Ibn Hisam ins Lateinische, Opticae Thesaurus, erfolgte schon im Mittelalter und hatte eine tiefe Wirkung auf die Physik und Lichtlehre im Westen. Doch nach Ibn Hisam wurde die Optik in der islamischen Welt vernachlässigt und selbst so große Gelehrte wie Khwaja Nasiruddin Tusi kannten ihre Errungenschaften nicht. Im 7. Jahrhundert nach der Hijra, 13. Jahrhundert nach Christus aber, wurde sie von dem iranischen Gelehrten Qutbuddin Shirazi wieder belebt. Er setzte die Untersuchungen Ibn Hisams fort. Qutbuddin Shirazi wurde unter anderem für die erste richtige Erklärung des Aufbaus des Regenbogens bekannt. Der heutige Fortschritt des Westens auf dem Gebiet der Optik ist in gewissem Maße den Anstrengungen der muslimischen Gelehrten, insbesondere Ibn Hisam, zu verdanken. Ibn Hisam ist auch im Westen zum Vater der Optik ernannt worden. Einige Wissenschaftshistoriker geben zu, dass die sprunghaften Fortschritte in der Optik im Westen, insbesondere in der Oxforder Schule, daran lagen, dass man mit den Theorien Ibn Hisams auf diesem Gebiet vertraut geworden war. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass Roger Bacon, der bekannte englische Philosoph und Gelehrte, völlig von den Werken Ibn Haythams beeinflusst wurde. In der Physik und Mechanik stand für die Muslime vor allen Dingen die Anwendung der Wissenschaft im Vordergrund, und deshalb galten diese Disziplinen als wichtig. Wenn wir die wissenschaftlichen Errungenschaften der muslimischen Gelehrten besser kennenlernen wollen, müssen wir also ihre Bemühungen auf dem Gebiet der Physik und Mechanik mit einbeziehen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Saqay Teshnegan.
من زاده علی مرتضایم، من شاهباز ملک لافتایم، فضل و شرف همین بس از برایم، که خادمم به درگه حسینی، والله ان قطعت مویمینی، خادمم به درگه حسینی، والله ان قطعت مویمینی، خدمت گذار زاده بتولم، من باغبان گلشن رسولم، ز افسردگی گلشنش ملولم، دارم دل شکسته و غمینی، والله ان قطعت مو یمینی، دارم دل شکسته و غمینی، والله ان قطعت مو سقای تشنگان بی پناهم، دشمن اگر چه گشت خار راهم، سقای تشنگان بی پناهم، دشمن اگر چه گشت خار راهم، من یک تن حریف این سپاهم، اینی احامی ابداً اندینی، والله این قطعت مو یمینی،
اینی احامی ابداً اندینی، والله این قطعت مو یمینی،
استاده ام که
در آب و آتشم چو شمع سوزان، سوزم ز خاطرات آتشینی، والله ان قطعت مویمینی، سوزم ز خاطرات آتشینی، والله ان قطعت مویمینی،
سوزم ز خاطرات آتشینی، والله ان قطعت مویمینی. دستم جدا فتاده بر زمین است، دستم جدا فتاده بر زمین است، در فرق من عمود آهنینی، والله ان قطعت مویمینی، در فرق من عمود آهنینی، والله
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral, islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral, islamisch gesehen. Die Moral des Einzelnen bildet einen klaren Zusammenhang mit der allgemeinen Moral. Über letztere wollen wir heute sprechen. Wir haben die Grundlagen der islamischen Moral in etwa vorgestellt und wesentliche Unterschiede zu anderen Morallehren dargelegt. Daraufhin haben wir einige Angelegenheiten der persönlichen Ethik beschrieben, wie Freundlichkeit, ein gutes Wesen, Nachsicht, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Doch ab diesem Teil wollen wir die allgemeine Moral betrachten. Natürlich sind die persönliche und allgemeine Ethik immer miteinander verflochten. Die Gesellschaft wird durch ihre Mitglieder gebildet und eine völlig gesunde Gesellschaft, welche die Moral beachtet, können wir erst dann besitzen, wenn alle ihre Mitglieder sich durch hohe moralische Werte auszeichnen. Die Grundlagen für die Erreichung dieses Zieles lassen den islamischen Standpunkt in dieser Sache von der kapitalistischen Sichtweise des Westens und der sozialistischen des Ostens verschieden werden. Eine wesentliche und entscheidende Grundlage der allgemeinen Moral ist der Grundsatz der Einheit und Einmütigkeit. Diese Einheit wird in der Überlieferung und im Koran hervorgehoben. Aber bevor wir das Thema näher behandeln, sollten wir die Notwendigkeit der Einheit unter den Muslimen in dem heutigen schwierigen und schicksalhaften Zeitalter genau betrachten. Es genügt ein kurzer Blick auf die Geschichte des Islams, um uns die bittere Tatsache klarzumachen, dass die Anführer von Götzenglaube und Unglauben in Zusammenarbeit mit den Schriftbesitzern, insbesondere den Juden oder auch den Heuchlern, versucht haben, unter den Muslimen die Saat der Zwietracht zu streuen, um sie zu schwächen. Sie haben verschiedene Intrigen angewendet, um die Muslime auseinanderzutreiben. Ihre üble Politik der Spaltung ist die Geschichte hindurch bestehen geblieben und sie hält bis heute an. Aber trotz aller heimtückischen Politik der diabolischen Mächte wurde, weil Gott es so wollte, nach dem Sieg der islamischen Revolution diesen Mächten ein Strich durch die Rechnung gemacht. Der Islam und die islamische Welt lebten wieder auf und die mächtige Front des islamischen Widerstandes konnte resolut der scheinbaren Macht des Feindes einen schweren Hieb und zahlreiche Niederlagen erteilen. Diese Erfolge können nur durch die verstärkte Wahrung der Einheit und durch den zunehmenden Zusammenhalt unter den muslimischen Völkern, die sich gegen die alliierten Front der internationalen arroganten Mächte erhoben haben, erzielt werden. In der Weltanschauung, die auf dem Glauben an den einen Gott aufbaut, besteht die stärkste Devise für die Einheit laut der Lehre des Islams in dem göttlichen Aufruf. Laut Vers 103 der Sure 3 Al-Imran nämlich: Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Wie richtig und wie zuverlässig diese Einstellung ist, zeigt sich alleine schon daran, dass die islamische Einheit immer dann, wenn ihr die nationale oder ethnische, geografische, politische oder militärische Einheit vorangestellt wurde, bald zugrunde ging und oftmals Hass und Kriegsfeuer ausgebrochen sind. Jedoch versichert der Koran denen, die nur an den einen Gott glauben, im Vers 256 der Sure 2 Baqara: Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist allhörend und allwissend. Daher muss jede Vereinigung und jedes Bündnis in der islamischen Welt aufgrund von religiösen Motiven geschlossen werden, damit sie Durchführungsgarantie besitzen und bestehen bleiben. Jegliche Abhängigkeit von Fremden, die nichts anderes im Sinn haben, als ihre Vorherrschaft aufzuerlegen, ihre Position zu festigen und ihre eigenen Interessen zu wahren, ist unterdessen gleichbedeutend mit einer Abweichung vom geraden Weg Gottes. Nur wenn Gott es will, kehrt Freundlichkeit in die Herzen ein und vergehen die Feindschaften, so dass eine Atmosphäre des Vertrauens und der Freundschaft alle Beziehungen der islamischen Welt umfasst. Gott, der Zuneigung und Liebe bewirkt, hat diese Wahrheit wie folgt im Vers 63 der Sure 8 an voll beschrieben. Und er hat ihre Herzen zusammengefügt. Wenn du, o Prophet, alles, was auf der Erde ist, dafür ausgegeben hättest, hättest du ihre Herzen nicht zusammenfügen können. Aber Allah hat sie zusammengefügt. Gewiss, er ist allmächtig und allweise. Wenn die Muslime mit dieser Sichtweise ihre Reihen schließen und sich gemeinsam alle ihre großen materiellen und immateriellen Möglichkeiten und Kräfte nutzend gegenüber den diabolischen Mächten erheben, können sie zweifelsohne deren Scheingröße zerstören und das Siegesbanner des Islams und seine Größe und Stärke und Unschlagbarkeit hissen. Abgesehen davon wird ihre Front von Gott unterstützt und sein Wohlgefallen finden. Im Koran heißt es nämlich in dem Vers 4 der Sure 61, Saf: Gewiss, Allah liebt diejenigen, die auf seinem Weg gegen die Erscheinungen des Götzendienstes, Unglaubens und der Heuchelei kämpfen in einer Reihe, als wären sie ein festgefügter Bau. Die Bildung einer solchen vereinten stattlichen Front, der die Gnade Gottes zuteil wird, kann, falls sie mit Ausdauer gegenüber Gefahren und Schlägen einhergeht, erheblich zu dem Sieg der Kämpfer, die nur dem einen Gott dienen, beitragen. Wir werden das wichtige Thema der Einheit beim nächsten Mal wieder aufnehmen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.